Herzlich willkommen zu Mobbing ist kein Kavaliersdelikt von und mit Andrea Domenik. Der Podcast, der Betroffenen Informationen und Handlungstipps rund um Mobbing geben soll. Ob Schule, Arbeit oder Cybermobbing. Hier geht es darum, Experten und Betroffene zu Wort kommen zu lassen und das Thema breitenwirksamer zu machen und somit aus der Nische und aus der Scham zu befreien. Heute ist Iris Wandraschek zu Gast. Sie ist seit 2016 als Psychotherapeutin in Einsatz. Sie bietet systemische Therapie an und arbeitet in freier Praxis. Seit 2023 ist sie zusätzlich als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin eingetragen. Wir reden heute über Selbstwert, über die Folgen von Mobbing, aber auch, wie man für sich erkennen kann, wann man Unterstützung braucht und auch zum Beispiel bei Eltern, woran man es bei Kindern erkennen kann, dass sie gemobbt werden. Und jetzt geht's los mit der Episode. Liebe Frau Wandraschek, ist Mobbing ein Randphänomen bei Ihnen in der Arbeit oder eher schon öfters ein Thema?
Naja, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es immer mal wieder vorkommt. Also es ist jetzt nicht das Hauptthema, weswegen Patienten, Patientinnen zu mir kommen in die Therapie. Aber ich würde schon sagen, dass ich ein paar Mobbing-Themen pro Jahr habe. Ja, und ich arbeite jetzt seit 10 Jahren als Psychotherapeutin und das Thema sozusagen, das bleibt nicht aus. Also es gibt an und für sich, ich habe im Schnitt um die 60 Patienten, Patientinnen, die ich so begleite, behandle, betreue. Und da ist immer so Minimum 1 bis 2 Personen sind da dabei, wo es ums Thema Mobbing geht. Ja.
Sind das dann Schulthemen oder auch Arbeitsthemen oder gemischt wahrscheinlich?
Das ist sowohl als auch der Fall. Das kommt auch immer darauf an, wie ich so ein bisschen meinen Schwerpunkt lege. Ich bin ja in Krems an der Donau und wir sind eine Schulstadt. Ich bin da auch, aktuell ist meine Praxis mitten im Zentrum umgeben von Schulen. Das heißt, das habe ich schon auch immer wieder, dass ich Jugendliche habe, wo das Thema Mobbing ein Thema ist in den Klassen, wo insgesamt ich das Gefühl habe, da ist viel Überforderung von Seiten der Schule, der Lehrer, der Eltern, ja, also wo auch viel versucht wird, das sozusagen so ein bisschen zu mir auszugliedern, ne, so die Wandraschek, die wird schon lösen, ja. Und zwar mit der Einzelperson, die kommt, also ja, im Normalfall kommen ja dann die Opfer, Mobbing-Opfer zu mir. Manchmal aber, und das ist viel, viel herausfordernder, kriege ich auch so, und das sind dann eher Randthemen in der Therapie, das ist nicht der eigentliche Auftrag, kriege ich mit, dass jemand Täter ist, ja, oder Täterin ist. Und das ist dann auch nochmal eine spezielle Gratwanderung, gerade wenn es um Jugendliche geht, ne, wie kann ich jemanden ein Stück weit auch da sensibilisieren, was hat die Person denn gemacht? Und das ist überhaupt herausfordernd. Und natürlich das Thema Mobbing im Betrieb ist auch ein großes Thema bei mir jetzt momentan. Also jetzt gerade aktuell ist das Thema größer. Warum? Einfach, weil ich gerade mehr mit Erwachsenen arbeite. Also das liegt einfach nur daran. Ja, also ich glaube, würde ich jetzt meinen Schwerpunkt mehr auf Kinder und Jugendliche legen. Es gibt's ja wirklich, also es kommt auch schon im Kindergarten vor, ne? Ja.
Ja, was ich von meiner Podcast-Tätigkeit mitbekommen habe, ist, dass viele lange damit beschäftigt sind, bis sie es dann aufarbeiten, auch die Schuldinge, dass dann doch Erwachsene mit Selbstwertthemen und so weiter dann in Therapie gehen.
Absolut, absolut. Also das ist auch, danke, dass Sie es anschneiden. Das ist auch ein ganz häufiges Thema, wenn wir so, wir nennen das in der Therapie, wenn wir Biografiearbeit machen. Und ich dann mit, ich sage jetzt mal, 40- bis 60-Jährigen in der Therapie arbeite, wie viel unverarbeitete Themen da sind. Ich wurde damals im Gymnasium vor 30 Jahren total gemobbt und fertig gemacht. Damals kannte man das Wort Mobbing gar nicht, ne? Also damals hat ja sowieso, ja, sich niemand großartig drum gekümmert. Würde ich jetzt mal sagen, ja. Und das sozusagen, wie viel das dann auch in Wahrheit unbewusst auch noch macht. Das ist oft dann was ich versuche in den Therapiestunden mit den Menschen, die zu mir kommen, sichtbar zu machen. So, dass ich denen so ein bisschen ein Gefühl vermitteln kann, dass sie selber ins Spüren kommen, was macht denn das eigentlich nach wie vor? Und in welche kleinen Ritzen zieht sich das in meinen Alltag? Ne? Das ist oft ganz im Verborgenen. Ja. Und dann machen wir oft wirklich da noch was vielleicht sogar in Richtung so ein bisschen Traumaarbeit geht, ja. Also, dass wir versuchen, da nochmal Szene für Szene durchzuarbeiten, ja, damit das anders integriert werden kann.
Was würden Sie sagen, macht das mit den Leuten, die zu Ihnen kommen? die Mobbing-Erfahrung?
Also das, was Sie schon angesprochen haben, na, natürlich Nummer eins Thema Selbstwert. Also so dieses, und das zieht sich dann oft wie ein roter Faden. Also das, was ich feststelle, ist oft, dass das gemobbt werden ist nicht immer so ganz der Beginn, sondern man hat es vielleicht schon, das sind jetzt so, also ja, es sind so häufigere Tendenzen, kann man jetzt natürlich nicht bei Menschen nie was festnageln, ja. Aber vielleicht war ja da schon in der frühen Kindheit von einem Elternteil oder beiden Elternteilen so ein bisschen dieses Gefühl da, ich bin nicht gut genug, ja. Also der Punkt ist, wenn man wirklich aus so einer vielleicht leistungsorientierten Familie kommt, ne, wo sozusagen der Vater auch schon eine gewisse Dominanz hatte, die Mutter eine gewisse Dominanz hatte, also wo es vielleicht auch schon ein Ungleichgewicht gegeben hat, dann ist ja sozusagen man ja da auch schon in einem ungesunden System von ganz klein auf, ja. Und das erlebe ich schon auch immer wieder, dass dann halt diejenigen, die Opfer von Mobbing werden, vielleicht auch aus schon ungesunden familiären Strukturen kommen, ja. Oder wo es vielleicht ein Ungleichgewicht, das muss jetzt gar nichts Hochungesundes sein, aber wo vielleicht ein Stück weit schon ein Ungleichgewicht da war, wo man vielleicht so ein bisschen in die schwächere Rolle als Kind geschlüpft ist und wo sich das dann natürlich in jedem System nimmt man dann unbewusst eine ähnliche Rolle ein, ja. Und das ist eben das, was wir uns dann anschauen in Therapieprozessen. Wo hat denn das in der Biografie tatsächlich schon begonnen? Und das ist ja eben auch das, was so ein bisschen dann auch die Auswirkungen langfristig sind, wo Mobbing eigentlich nur ein Baustein in der Biografie ist. Und in Wahrheit geht's aber um so eine grundlegende innere Haltung. Wie bewege ich mich in einem System? Ja, welche Rolle nehme ich in Systemen ein? Und wie sozusagen kann ich mich einordnen auch in Systeme und mich ein Stück weit platzieren?
Eines der Themen, das ich so ein bisschen beobachte, ist zum Beispiel Grenzen setzen. Dass die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, oft dann schwierig ist.
Genau, ja. Also wenn ich zum Beispiel eben, ich nehme das jetzt als Beispiel, ne, es gibt einen dominanten Elternteil in meiner Herkunftsfamilie, sagen wir ja dann, und ich habe schon ganz früh die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Vater sage, nein, ich will das so nicht, nein, das ist mir jetzt zu viel oder was auch immer. Und dann fahre ich unter Anführungszeichen immer gegen eine Wand. Ich habe eigentlich keine Chance, ne? Also ich habe in Wahrheit über viele Jahre wahrscheinlich ein bis mehrfach pro Woche die Erfahrung gemacht, ich komme nicht gegen jemanden an. Dann werde ich das immer mehr verinnerlichen und dann wird das so ein bisschen mein Glaubenssatz werden. Und dann wird sich das tief verankern, ja. Und dann werde ich mir andere Strategien aneignen müssen, um ein bisschen sozusagen durch die Welt gut gehen zu können, ja. Und diese Strategien sind dann oft ungesund, sind natürlich dann oft nicht die, dass ich sage, ich setze aktiv eine Grenze, sondern ich schluck's runter, ich fresse es in mich hinein, ich werte mich innerlich selber ab, ich fühle mich dann als Opfer und verhalte mich auch so, ja, ich erzähle meinen Freundinnen mal und ich bin so arm und ich bin so schwach oder ja und es ist so schwierig und ich komme nie raus und immer ist das Gleiche und das sozusagen, ne, das ist oft, Mobbing ist oft nur so ein Teil auf der Strecke, so ein Puzzleteil, ja, ja.
Wie komme ich aus dem raus, dass ich, das ist ja dann schon lang eingeübt oft, wenn die Leute kommen.
Oh, ja.
Ja, also nicht immer natürlich, aber ich denke mal, wenn ich so an meine Gestik denke, die dann wirklich lang da diese Dynamiken mitgemacht haben, dann ist das ja auch schon geübt. Und da ist ja schon eine richtige Schneise im Gehirn, nicht?
Richtig.
Wie kommt man aus dieser Schneise wieder raus?
Ja, und das ist ganz spannend, weil viele sind dann so ein bisschen perplex, was ich da in der Therapie möchte. In Wahrheit versuche ich dann detektivisch herauszufiltern, was denkt denn die Person über sich selbst, ja? Und natürlich denkt die Person nicht so positiv im Normalfall, ne? Ja, ich komme nicht gegen Personen an, ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser als ich, die anderen, also allein dieses Vergleichen ist oft ein riesengroßes Thema, auch bei Jugendlichen natürlich noch mehr, ja. Das legt sich ein bisschen ab 40, aber nicht immer. so meinem Gefühl nach. Und oft geht's mal in einem allerersten Punkt um Selbstannahme. Also es geht mal darum, darf ich mich als die Person wahrnehmen, die ich jetzt bin, mit all meinen Schwächen, und auch mal zu überprüfen, sind das überhaupt Schwächen? Ja, ein riesengroßes Thema zum Beispiel ist das, eben Schüler, Schülerinnen, da denke ich gerade an ein paar Geschichten aus den letzten 10 Jahren, na, immer wieder so dieses Thema haben, ich würde so gern das Alpha-Girl in der Klasse sein. Ich will, bitte, liebe Frau Wandraschek oder liebe Iris, je nachdem, bitte mach mich jetzt zu so einem Alpha-Tier, weil ich will natürlich, und natürlich ist das, ich verstehe das total, ja, aber ich kann ja aus einem wahnsinnig feinfühligen, sehr sensiblen, und das finde ich wunderschön, wenn jemand so ist, ja, eher introvertierten Menschen, und auch das finde ich wunderschön, wenn jemand so ist, ja, kann ich ja gar kein Alpha-Tier in dem Sinn machen, und vor allem nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, ja. Das ist ja erst der zweite Schritt. Ich finde, der erste Schritt ist immer, sich selbst anzunehmen und zu sagen, und ich finde es ganz toll, dass ich introvertiert bin, ja. Also das ist ganz oft so. Introvertiert ist schlecht, extrovertiert ist gut. Und ich finde, das stimmt ja überhaupt nicht, ja. Weil was sind denn das für feine Menschen, ja, die so ein Stück weit mehr beobachten, die können oft Menschen ganz toll wahrnehmen, ja, und spüren ganz viel, ja. Und die Extrovertierten, die sind auch ganz toll auf ihre Art und Weise, aber die nehmen vielleicht gar nicht so viel wahr, weil sie so ein bisschen mehr bei sich sind, ja. Also ich versuche mal in einem ersten Schritt immer das so ein bisschen, ne, die Perspektive auf sich selbst zu verändern und zu sagen, okay, und ich nehme mich jetzt mal an, so wie ich bin. Und erst dann kommt dann wird man ja automatisch schon mal stärker, weil man mehr zu sich steht. Ja, das ist ja mal so das Wichtige. Ja, und dann gibt's natürlich auch in einem zweiten Schritt, und wie kann ich mutiger werden? Wie kann ich stärker Grenzen setzen? Nein sagen, ja. Aber davor, finde ich, braucht's diese Selbstannahme.
Das finde ich gar nicht so trivial, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist ein Prozess, aber vielleicht geht es nur mir so.
Ja, ist es auch, ja. Und die Frage ist, wie weit kommen wir in dem Prozess, ne? Also ja, da kann tatsächlich, ne, das ist immer so schwierig, weil Therapie ist was Langsames und hängt natürlich ein bisschen auch immer von meinem Gegenüber ab, wie schnell wir vorwärts kommen. Ja, ich versuche dann immer zu sagen, jedes Tempo ist willkommen. Also jeder ist so, geht auf dem Weg, wie er geht, und trotzdem bleibt Therapie etwas Langsames, ja, tendenziell.
Ja, weil das ja versprochen wird, dass, weiß nicht, mit ein bisschen positiven Sätzen oder so weiter, und das kann man dann umdrehen. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, ja, innerlich, weil ich das Gefühl habe, ja, solange du innerlich nicht glaubst, funktioniert es nicht. Ich meine, fake it till you make it bis zu einem gewissen Grad hat seine Berechtigung, genau. Aber ich glaube, für alles funktioniert es nicht.
Nein, ich glaube tatsächlich, also ich glaube schon, dass es halt mal so eine so schnelle Tools und Tipps und Tricks gibt, ja, das geht eben in diese Richtung fake it till you make it, ist jetzt mal vielleicht, um mal so einen ersten kleinen Schritt zu wagen, gar nicht so schlecht, ja, aber mir geht's immer darum, dass ja sozusagen Therapie etwas sein sollte, wo ich das Gefühl habe, okay, ich investiere wie auch immer 2-3 Jahre, sage ich jetzt mal so ins Blaue hinein, und dafür werden Türen geöffnet, die nie wieder geschlossen werden. Ich profitiere im besten Fall Jahrzehnte davon, ja. Also ich nehme mich da immer selber, ich bin da immer sehr offen in den Therapiestunden. Ich sage immer, ich war auch tatsächlich ganz früher, die mich schon lange kennen, ein paar Freundinnen, ne, die wissen, ich war auch so ein Mäuschen ein bisschen, ja. Also ich habe immer schon ein bisschen eine freche Seite gehabt, aber die haben nur ein paar mitgekriegt, aber ich war schon ein kleines Mäuschen. Und dank Therapieausbildung, ja, wo wir selber in Einzellehrtherapie gehen, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, ja, 100, 120, bin ich zu der Person geworden, die ich jetzt bin. Natürlich entwickle ich mich immer noch weiter, aber man wird nie wieder dieses kleine Mäuschen, das gibt es so gar nicht mehr, ja. Ja. Und das war ein jahrelanger Prozess natürlich, ja. Und das ist das Schöne, wenn man das einmal angeht, hat man was für Jahrzehnte, ja.
Wenn ich jetzt ein People-Pleaser bin und wenig Grenzen setzen kann, kann ich mir anschauen, wer meine Führungskraft ist, und dadurch das Risiko etwas senken. Also abgesehen davon, dass ich natürlich an mir arbeiten könnte, um das zu verändern.
Ja.
Aber ist das ein schlauer Move, dir die Führungskraft anzuschauen, oder ist das sowieso Stick?
Unbedingt, ja, unbedingt, ja. Also das ist eine Gratwanderung. Da wären jetzt vielleicht manche Therapeuten sagen, puh, schwierig, ja. Warum? Wir dürfen ja keine, also Ferndiagnosen stellen wir sowieso nicht, ja. Das heißt, ich muss dann immer sozusagen, ich arbeite dann mit einem Bild eines Täters, einer Täterin, das mir der Patient oder die Patientin gibt. Und ich nehme das einfach mal als Therapeutin so an, wie es mir geschildert wird. Ja, das ist so, ja. Das heißt, ich schaue mal einerseits, was wird mir da ein Bild von einem Täter, einer Täterin, nenne ich es jetzt mal, geschildert, ja. Gleichzeitig überprüfe ich aber schon, wie wirkt das alles auf mich in der Schilderung, ja? Warum? Weil es einfach auch Menschen gibt, die vielleicht eine Neigung dazu haben, sehr in die Opferrolle zu fallen und Personen negativer zu sehen, als sie sind oder vielleicht in die falsche Schublade zu legen, ja? Ich kann das natürlich, also ich bin immer die Anwältin der Person, die mir gegenüber sitzt. Ich bin immer wertschätzend, es wird immer genommen, wie es ist. Aber ich versuche schon noch ein bisschen die ungesunden Muster der Person auch wahrzunehmen, ja? Weil wenn da sozusagen, jetzt fiktiv erfunden, eine stark narzisstische Person mir gegenüber sitzt, die nur in die Opferrolle fällt und nur projiziert auf einen vermeintlichen Täter, dann versuche ich das schon noch zu entlarven, ja? Und dann versuche ich schon dann auch sensibel nachzuspüren, das dauert auch ein paar Stunden, was ist da wirklich? Ich versuche es detektivisch herauszufinden, ja. Und dann versuchen wir natürlich, wenn ich da das Gefühl habe, einen guten Weg gefunden zu haben und ganz viel auch geschaut zu haben, wie ist die Situation, versuche ich natürlich ein Bild dieses Täters für die Person zu kreieren und die Person ein bisschen zu durchleuchten. Ja, so ein bisschen zu sagen, okay, was weiß man über die, was könnte da vielleicht der Hintergrund sein, warum agiert die Person so? Ja, also das finde ich schon noch einen wichtigen Teil auch nochmal. Und immer, immer wertschätzend gegenüber der Person, die mir gegenüber sitzt, zu bleiben, natürlich, ja klar, ja.
Ist es in dem Setting, wenn jetzt da jemand kommt, der gemobbt wird, gerade jetzt möglich für die Person Verhaltensänderungen zu machen, oder ist die Situation dann so belastend, dass man eigentlich in Status quo schaut und schaut, wie man da am besten handelt?
Also es ist meistens schon so, dass Personen zu mir kommen und wenn wirklich der Grund für deren Kommen Mobbing ist, dann ist es leider, und das mag ich schon auch mitgeben, da ist es oft schon 11:55. Und das mag ich so ein bisschen auch den Hörern, Zuhörerinnen mitgeben. Bitte geht so früh wie möglich, ja. Also nicht jetzt warten und probieren und ich habe noch ein Jahr zugeschaut und ich habe noch ein paar Monate zugeschaut und ich bin eigentlich schon in einer leichten Depression oder in einem Burnout drinnen und jetzt, wo schon gar nicht mehr geht, erst dann rufe ich irgendwo an, sondern wirklich zu sagen, okay, Moment, ich stecke da wo drinnen, ich merke, das tut mir jetzt schon über ein paar Wochen nicht gut, gut, wo kriege ich jetzt mal einen Termin? Ja, also das würde ich schon, ich würde mir tatsächlich, ich weiß, dass das für viele schwierig ist, aber ich glaube, dass man dann ganz viel noch vielleicht abfangen könnte. Und dann, ich habe es meistens damit zu tun, dass Menschen kommen und da ist es schon einfach völlig verfahren. Ne? Und oft ist das dann schon so verfahren, dass bis wir diese Arbeit getan hätten in der Therapie, um die Person zu stärken, meistens ist es sowieso am schlausten, dann sich aus diesem System zu befreien. Ja, das ist oft die Lösung, ja. Weil ja, und das ist auch meistens der Fall, weil ja eigentlich nicht der Täter per se schuld ist oder das Opfer per se schuld ist, sondern weil das System in einer Schieflage ist. Und zwei Personen oder mehr Personen das ausleben, aber es geht um eine Dynamik, die da schiefläuft. Ja, und wir werden, wenn eine Person zu mir kommt, oft nicht die Dynamik verändern können. Ja, auch wenn ich versuche, dann die Lehrer, Lehrerinnen ins Boot zu holen, mit den Eltern zu sprechen und so weiter oder auch bei Firmenversuche sozusagen zu motivieren, sich eine außenstehende Person zu holen, vielleicht eine Mediation in Anspruch zu nehmen, ja. Aber ne, also im Normalfall gehört das System repariert, ja.
Absolut. Ich glaube, das ist eines der Dinge, das oft unterschätzt wird, auch in der Schule, dass man denkt, man kann an Einzelpersonen was verändern. Was kann mein Kind machen, wenn es gemobbt wird, damit sie die Lage
Genau.
verändert? Ne? Teil des
Teams. Ja, genau.
Ist, und Mobbing Phänomen ist, funktioniert das nicht. Aber ich glaube, das ist noch nicht so bekannt.
Das ist es, ja.
Was mir auffällt, das ist auch mit sehr viel Schuld und Scham verbunden, für die das betrifft.
So ist es. Ja, so ist es. So ist es. Und vielleicht kann das ja auch ein hilfreicher Gedanke für diejenigen sein, die von Mobbing betroffen sind, also die Opfer sind, ja, zu sagen, okay, ich bin eigentlich nur sowas wie ein Symptomträger eines dysfunktionalen Systems. Ja, ich auf mir lastet jetzt gar nicht so viel, weil Schuld, ja, Scham, das hat ja ein wahnsinniges Gewicht, ne? Das macht ja was. Das macht was mit meiner Lebensenergie, das macht was mit meinem Selbstwert, das macht was jeder Minute des Tages eigentlich, ja. Und vielleicht durch diese neue Perspektive zu sagen, okay, ich bin eigentlich vielleicht aufgrund meiner sehr feinfühligen, sensiblen Art eine Person, die eigentlich nur ein Symptom austrägt, aber eigentlich ist das System sozusagen erkrankt, dann nimmt das ja vielleicht ein Stück weit die Last auch. Nur mal, um diesen Punkt zu verstehen, ja.
Sie haben schon gesagt, dass die Menschen oft zu spät kommen. Was sind aus Ihrer Sicht Anzeichen, dass man kommen sollte, wo man sagt, okay, jetzt wird's Zeit?
Ja, also ganz oft ist sicher einer der ersten Symptome starkes Gedankenkreisen. Ja, also wenn ich so das Gefühl habe, in meinem Gehirn dreht sich die ganze Zeit um dieses Thema. Ja, ich grüble. Ja, also ich merke, ich grüble. Ich kann mich vielleicht ein bisschen schlechter konzentrieren im Alltag, weil ich mehr ins Grübeln komme. Ich merke irgendwie, meine Stimmungslage ist nachhaltig verändert. Ich rutsche so ein bisschen vielleicht auch in ein Gefühl der Hilflosigkeit hinein. Und ich bin in einer gedrückteren Stimmungslage über mehrere Wochen. Das sind schon mal so Anzeichen. Oder ich habe so ein bisschen die Tendenz, mich ein Stück weit zurückzuziehen. Ich will gar nicht mehr so befreit rausgehen und mich mit Leuten treffen. Mein Schlaf verändert sich. Ich schlafe nicht mehr so gut. Ich merke, am Abend liege ich eine Stunde im Bett und das nicht nur zwei, dreimal, sondern über Wochen. Und ich grüble. Und das ist dann oft so, da beginnt oft so eine Abwärtsspirale, weil was passiert dann? Ich bin nicht mehr so erholt, ich wache dann gerädert auf, ich gehe dann in die Arbeit oder in die Schule, da kann ich mich weniger konzentrieren. Mein Nervenkostüm ist ein bisschen ich bin nicht so stabil insgesamt, nicht so stark. Werde ich vielleicht noch mehr gemobbt, meine Leistung sinkt und da ist dann schon der Punkt, wo man sagt, nein, also so geht's nicht. Oft auch, was oft ein Zeichen sein kann, sind auch so Sachen wie Appetitveränderung. Ja, also ich merke eigentlich, in der Früh ist mir immer ein bisschen übel. Ja, ich habe gar nicht mehr so Lust irgendwie auf Essen. Ja, oder plötzlich beginne ich irgendwie Dinge mehr zu kontrollieren. Ich kontrolliere mein Gewicht stärker. Ich gebe mehr Geld aus für impulsive Käufe. Ja, also das ist so, das ist alles so ein bisschen zwischen den Zeilen. Ja. Aber wenn man da merkt, okay, da kommen ein paar Dinge zusammen und das häuft sich und das geht auch nicht nach zwei, drei Wochen wieder weg, dann würde ich schon mal überlegen, okay, was ist da los? Und hole ich mir irgendwo Unterstützung? Ja, oder rede ich mal mit jemandem drüber? Ja, muss jetzt nicht gleich ein Therapiebeginn sein. Aber zumindest mal sensibel zu werden über sich selber, was passiert da gerade mit mir?
Anders sind wir gleiche Anzeichen, aber wenn jetzt zum Beispiel mein Kind gemobbt wird, ja, oft sagen die dann nicht, ich werde gemobbt.
Ja.
Auf was kann ich schauen als Eltern zum Beispiel?
Auch da ist natürlich so ein bisschen stiller zu sein, zurückgezogener zu sein, auch in der Mimik und Gestik zurückhaltender zu sein, ein Stück weit so ein bisschen lustloser zu sein, vielleicht so ein bisschen eher so, ich mag nicht mehr so in die Schule gehen, ja, oder so in der Früh schon so ein bisschen, ich merke schon, alles ist schleppender, mein Kind kommt gar nicht so aus dem Bett, ich merke irgendwie, es tut sich schwer beim Einschlafen, also das sind ganz ähnliche Dinge und da würde ich wirklich so immer auch ich finde ja sowieso riesiges Thema auch, wie bleibe ich mit meinem Kind Mobbing hin oder her gut im Kontakt, ja, und ich habe so viele Familien, wo ich höre, wir essen nicht mal gemeinsam an einem Tag, ja, also wir sitzen nicht ohne Medienkonsum an einem Tisch und unterhalten uns drüber, wie unser Tag war. Ja, und das finde ich, also da bin ich, oh, das trifft mich oft sehr, wenn ich so höre, na, mein Mann, der ist irgendwann, wenn er heimkommt und ja, die Kinder, die sitzen halt irgendwie vorm Fernseher und löffeln am Abend was rein und ich sitze dann allein am Tisch als Mama, wie hatte ich schon oft so diese Geschichte, ich sitze dann als Mama alleine am Tisch und esse was, ja, wo ich mir denke, nein, stopp, ja, auch wieder diese, was so ein bisschen, ne, veraltet fast wirkt, aber bitte zu versuchen, okay, und einmal am Tag und wenn die Kinder gerade nicht sprechen wollen, auch in Ordnung, aber sie sollen da sitzen, ja, und sie sollen ein bisschen auch mitkriegen, okay, Mama und Papa oder welche Konstellation auch immer, plaudern miteinander über den Tag und man unterhält sich nicht nur über, wie war es ja eh gut, ja, sondern, und der Chef war wieder so nervig und sondern wirklich unterhalten, also wirklich, ne, was weiß ich, weiß ich von meinem Mann, wie die Kollegen heißen, und weiß ich, welche Projekte er gerade wirklich macht. Und auch wenn es jetzt nicht das riesige Interessensthema von mir als Frau ist, aber es ist mein Mann und ich versuche mich dafür zu interessieren. Und bei den Kindern ist es genauso. Weiß ich, wie die Klassenkollegen heißen? Weiß ich, wie die Lehrer heißen? Weiß ich, ne, bin ich so neugierig und interessiert, dass ich sowieso von Haus aus diese Infos habe? Ja, dann kann das Kind, und wenn das von klein auf etabliert ist, dann kann das Kind noch so sehr pubertär sein, dann ist eine Gesprächskultur etabliert, eine, wo man dann aber auch nicht abgestraft wird, wenn man sagt, ja, was weiß ich, ich habe jetzt gelogen in der Schule, und dann sagt man, okay, ja, cool, dass du es erzählst, du weißt, ja, aber, und das finde ich schon ganz wichtig, weil dann fallen einem die Sachen ja auch auf, ne? Und das ist leider oft nicht mehr.
Wie sollte ich reagieren, wenn mein Kind der Mobber ist, als Elternteil?
Ja, das ist wirklich, also das sage ich jetzt so ein Bild, das ist wie wenn man auf einem Seil mit einem Regenschirm in der Hand balanciert. Also, das ist was ganz Gefinkeltes, ja, weil natürlich ist auch der Täter, die Täterin hat ja irgendetwas, warum? Also es gibt ja ein Bedürfnis, meist ein unerfülltes auch im Hintergrund, warum die Person das tut. Es gibt auch kein Kochrezept, aber oft steht ja so ein bisschen fehlende Aufmerksamkeit. Steckt da dahinter, ja, weil durch Mobbing rücke ich ein bisschen ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wird mein Selbstwert ein bisschen auch gestärkt wiederum und ich habe das Gefühl, auch vielleicht aus einer Ohnmacht zu kommen, ich kann was bewirken, ja. Also das sind ja oft so ein paar spannende Parallelen sogar zwischen Täter und Opfer, ja. Ganz interessant, nur auf eine andere Art und Weise. Und da kann ich als Elternteil natürlich nur auch schauen, ja, was braucht mein Kind in Wahrheit? Welches Bedürfnis könnte dahinter stecken? Und habe ich vielleicht meinem Kind in den letzten Monaten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Ja? Und versucht es irgendwie auf verquere Art und Weise so in irgendwie in ein Licht zu kommen? Und kann ich da sozusagen ein bisschen was nachholen? Ja, also ich würde nie jetzt sagen, so, jetzt setze ich mich hin mit meinem Kind und sag, was du gemacht hast, das ist ja aber ganz schlecht und das darf man nicht, ja, sondern eher zu sagen, auch Detektivin zu sein, ja, und zu sagen, okay, was braucht mein Kind, ja. Und es kann natürlich sein, dass man das vielleicht auch nicht direkt erfährt, sondern dass es auch eine Zeit lang dauert, bis man draufkommt, okay, was ist es denn im Hintergrund? Ich bin mir ganz sicher, irgendwas ist, ja, irgendwas fehlt, irgendein Bedürfnis ist unerfüllt, irgendwas braucht's. Oder irgendwas ist im Familiensystem in eine Schieflage geraten. Irgendwas muss im System verändert werden, ja.
Mhm. Ja, etwas, mit dem auch meine Gäste manchmal kämpfen, ist, dass sie zwar gemobbt wurden, aber dann auch bei anderen Personen zum Beispiel zumindest mitgelaufen sind, wie die gemobbt wurden.
Mhm.
Also das, im Nachgang hat mir jemand zum Beispiel gesagt, ich finde das ganz schlimm, dass ich das gemacht habe, weil ich weiß ja, wie schlimm es für einen ist, wenn das passiert. Aber ich bin ja auch mitgelaufen und habe auch komische Namen denen gegeben.
Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen, ne, das hat ja was mit, ich möchte mich schützen. Ja, das ist ja oft etwas, was man aus Angst vielleicht macht. ja, aus einem dazugehören wollen. Wir sind Rudeltiere. Also ich würde das auch jetzt gar nicht per se so verurteilen, weil da muss ja auch irgendwas dahinter stecken. Da muss man ja auch sagen, okay, da wird ja schon ein Bedürfnis auch dahinter stecken, warum ich das mache. Und was ich immer wieder auch erlebt habe, tatsächlich auch nach Jahren, dass dann sozusagen das doch aufgelöst werden konnte. Also ich erinnere mich an eine Geschichte aus der Schule, wo dann Jahre später man wieder zusammengetroffen ist und gesagt, du damals, das tut mir leid, was ich gemacht habe, ich bin da einfach mitgelaufen. Und das finde ich immer schön, wenn sowas gelingen kann. Ja, passiert leider nicht so oft, ja. Aber auch da, ne, kann ich mir das selbst eingestehen, was ich da gemacht habe? Kann ich mir das verzeihen? Kann ich mir das vergeben? Kann ich vielleicht auch mit der Person noch in Kontakt treten und sagen, sorry, es hat schon was mit mir zu tun gehabt, weil ich, weißt du, ich wollte halt auch nicht irgendwie ein Opfer werden und ich wollte jetzt auch nichts abkriegen jetzt, ja, und dazu sich selber hinzuschauen, ja. Ja, und zu sagen, okay, warum habe ich das gemacht? Was war da bei mir, ja, los? Auch oft ein Selbstwertthema, ja, auch oft so dieses, und das ist ein, also ist einer der Kernthemen in Therapie insgesamt für mich, so dieses, kann ich zu mir stehen? Ja, und das tragen und aushalten, wenn wer mich nicht leiden kann. Ganz riesiges Thema. Jeden Tag, Montag bis Freitag ist das ein Thema. Ja.
Ich glaub's, ja, und wir würden dazugehören, ja. Und geliebt
alle
werden.
Alle wollen wir das. Ja.
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 Weil man vielleicht in der Schule nicht in der richtigen Clique dabei war, ja, oder?
Ja.
Jetzt ich sage manchmal, also auch mit dem Aussehen zum Beispiel, wenn man wegen dem Aussehen gemobbt wird, berichten wir Menschen, wenn zum Beispiel gesagt wird, du bist hässlich oder deine Nase oder was auch immer, und man ist von der Seite angeschaut worden früher lang und das ist irgendwie wie abgespeichert, dass selbst wenn Leute in der U-Bahn jetzt dich anschauen, dass du nervös wirst.
Ja.
Ist das ein generelles Phänomen oder?
Ich überlege gerade, ob das was ist, was, ich glaube schon, dass sich das tatsächlich manifestiert bei vielen, ja, aber ich bin mir auch sicher, dass sich das sozusagen ein Stück weit, also es lässt sich sowieso bearbeiten, ja, wir können es vielleicht jetzt nicht ganz, ganz weglöschen, ja. Die Frage ist natürlich einerseits sozusagen, ist es leider oft der Fall, dass man wirklich sagt, gut, wie auffällig ist jetzt sozusagen, ja, also kann das von mir preisgeben, ich habe auch jetzt wieder eine Zahnspange, ich hatte eine ganz massive Kieferfehlstellung, also wirklich in der Kindheit ganz, ganz massiv und ich bin in der Früh in den Bus eingestiegen als sozusagen Gymnasium, ja, und dann, na, der Hasenzahn kommt und da finde ich tatsächlich, ich weiß, die Gesellschaft ist ultra gemein, ja, und ich weiß, das ist super unfair und ich weiß, das sollte so nicht sein. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit etwas, das ist so. Und es hat mir wahnsinnig geholfen, das tatsächlich korrigieren zu lassen, ja, in jeglicher Hinsicht, auch in Hinsicht meines Selbstwertes. Also, wenn das in eine gewisse Richtung geht, ja, und auch da werden jetzt viele Therapeuten sagen, oh, Iris, ja. Aber ich glaube schon, dass man gut abwägen muss. Lässt sich auch vielleicht etwas, was vielleicht auch medizinisch schwierig ist, lässt sich da, kann ich da was bearbeiten, sodass es mir am Ende auch besser geht? Also zum Beispiel, wenn ich wirklich adipös bin, und da spreche ich jetzt schon von einem extremen Ausmaß, ist das nicht sowieso, wenn ich jetzt medizinisch nachfrage und mich untersuchen lasse, habe ich vielleicht schon eine Fettleber, was auch immer. Ist das nicht sowieso schlau, daran zu arbeiten und das sozusagen, ja, auch, weil ich das auch mitbegleitet habe, beziehungsweise selbst erlebt habe, man wird ja, also man fühlt sich ja wirklich tausendmal besser, wenn man was geschafft hat und man muss nicht schlank sein, um Gottes Willen nicht. Aber so ein bisschen zu sagen, ich bin selbst wirksam, ich gehe diese Sachen an, die im Äußeren sind, bitte nicht jetzt, was weiß ich, ich lasse diese und jene Schönheitsoperationen machen, nein, das habe ich auch in der Praxis, nein, ja, aber wenn es wirklich um so medizinische Sachen geht, die für einen selber eigentlich schon gesundheitsgefährdend sind, dann würde ich sogar plädieren dafür, da mal zu schauen, ob da nicht was machbar ist. Und auf der anderen Seite natürlich wiederum gleichzeitig diese Selbstannahme, ja, ich bin so, eigentlich, mich gibt's nur einmal auf dieser Erde in dieser Version. Wie cool ist denn das? Ja.
Also Selbstannahme und ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber ein bisschen die Ungerechtigkeit loslassen oder sich einzugestehen, dass das Leben vielleicht ungerecht ist, weil Mobbing ist eine Ungerechtigkeit, die einem widerfährt. Aber oft hängt man durch dieses Gedanken, dass das ungerecht ist, in dieser Opferhaltung fest. Zumindest ist das was ich beobachte. Jetzt, ich bin kein Spezialist in diesem Fall. Ja.
Richtig. Nein, würde ich genauso unterschreiben, ja, und das ist ein großes Thema auch in den Sitzungen. Ich bin zwar ein Opfer, aber ich sehe mich nicht als eines. Ja, das ist so das Ziel. Ja, also das ist das Ziel für mich in Therapien, diese Opferhaltung auch wahrzunehmen. Ja, das stimmt schon und das sehe ich auch und das nehme ich wirklich als Therapeutin auch wahr und das ist auch so, ja. Aber darf ich in einen Modus kommen, wo ich sage, ja, ich bin es, aber ich lebe nicht danach. Ich komme, und das ist immer so das Thema, ich komme in die Selbstwirksamkeit. Also ich komme in einen Modus aus der Ohnmacht hinaus. Ja, ich gehe nicht in die Hilflosigkeit, sondern ich überlege mir, und was kann ich tun, ja, um sozusagen mich nicht so als Opfer zu sehen. Und das ist sozusagen eine Ungerechtigkeiten, die gehören zu unserem Leben. Also wir alle haben ständig mit Ungerechtigkeiten zu tun, wo man sagt, das ist unfair und ungerecht. Und kann ich als erwachsener, reifer Mensch das auch einen Teil des Menschseins akzeptieren? Ja? Ohne da ein Riesendrama draus zu machen. Und aber ohne das Mobbing kleinzureden. Also es ist sehr, ja, es ist wieder so ein Seiltanz, ja. Genau, ja.
Was wäre ein guter erster Schritt in Richtung Selbstwirksamkeit?
Was wäre ein guter Schritt? Also ich habe da immer in Wahrheit so ein bisschen die Stiegelwerbung vor mir, weiß nicht, ob Sie kennen, mit diesen Stufen hinauf.
Ja.
Mal zu schauen, in welchen Lebensbereichen und wo fühle ich mich genau ohnmächtig, ja? Wo habe ich das Gefühl, vielleicht in eine Anpassung gerutscht zu sein? Wo habe ich das Gefühl, irgendwo hilflos oder Ohnmächtigkeit zu spüren? Und dann sich die Frage zu stellen, bin ich das wirklich? Ich glaube ja, wir sind's ja nie, sondern das ist ja oft schon so ein bisschen diese Rolle, in die wir dann gesteckt werden als Opfer, dass wir das glauben, dass wir eigentlich nichts tun können. Und da mal so anzunehmen, vielleicht habe ich ja die Lösung einfach nur noch nicht gesehen oder erscheint sie mir zu groß. Ja, also kann ja auch sein, okay, ich müsste eigentlich den Arbeitsplatz verlassen, aber das traue ich mich nicht, weil das ist mir ein zu großer Schritt oder es steht so viel noch dafür, was mich an diesem Arbeitsplatz hält, ja. Also das Gehirn ist ja auch oft so gestaltet, dass es ganz viele Argumente findet, warum wir nicht in die Veränderung kommen können. Und Veränderung macht auch Angst und ist ja oft was, wo es Mut braucht und wo es Risiko braucht. Und da würde ich tatsächlich mal so ein bisschen, vielleicht auch mit dem in den Austausch mit einem guten Freund gehen oder einer Freundin und sagen, du, hast du eine Idee als Außenstehende ein bisschen? Siehst du noch Lösungen und mal eher versuchen, schon zu sagen, okay, und ich nehme wie bei diesen kleinen Stufen, ich nehme mal nur den nächsten Schritt. Ich erlaube mir nur mal, was anderes zu denken, als ich bisher gedacht habe. Ja, das ist mal schon, da komme ich schon mal in die Selbstwirksamkeit, ne? Sich was zu erlauben, neu zu denken und dann zu überlegen, okay, wie mutig kann ich denn sein? Und was würde passieren, wenn ich diese Komfortzone verlasse? Und mal zu schauen, okay, wie viel ist denn da Angst? Wie viel ist denn da, ne, Angst ist oft was, die Angst lügt sehr gerne, ist was Fiktives. Die Angst denkt oft in Katastrophenszenarien, die eh nicht eintreten. Und wie viel kann wirklich passieren, wenn ich jetzt versuche mal, schauen Sie mal, wie es am Jobmarkt sonst wo ausschaut. Gibt's irgendeinen Traum? Haben Sie von irgendwas geträumt? Ist das überhaupt so der Traumjob? Oder gibt's eigentlich so einen Lebenstraum, den ich mir nie zugetraut habe auszusprechen? Ja, wollt vielleicht immer schon eigentlich was anderes machen. Und im Zuge dessen öffnen sich vielleicht da Türen.
jetzt abseits vom Thema, aber ich sehe das oft in der Personalarbeit, dass wenn Leute gekündigt werden, eigentlich dann im Nachgang froh sind, dass endlich wer die Entscheidung getroffen hat und die Möglichkeit haben, sich zu entfalten.
Ja. Ja. Also danke. Genau.
Also es ist nie angenehm, das will ich gar nicht sagen, aber wenn dann ein bisschen Zeit vergeht und man sich neu aufgestellt hat, beobachte ich oft, dass die Leute die lustigsten und tollsten Sachen machen.
Ich finde das auch und ich habe es ganz selten erlebt, dass das jemand bereut hat, diese Veränderung. Das ist wirklich dann so. Ich erlebe es viel eher, dass Menschen viel zu lange in Situationen bleiben, die ihnen nicht gut tun und Jahre ausharren aus Angst vor Veränderung, während man sagen muss, okay, aber so blöd das jetzt klingt, in Österreich, da kann uns ja gar nicht so viel passieren. Ja, also das Schlimmste, was ich so erlebt habe, ist, dass eine Person einen Job gekündigt hat, der wirklich gar nicht mehr gepasst hat und dann in einen neuen Job gekommen ist, der wirklich auch nicht gepasst hat. Und das natürlich mühsam war, weil dann musste es nochmal was Neues werden und natürlich ist das sehr an die Substanz gegangen, dieser Person, die eh schon Symptome natürlich hatte aufgrund dieser Geschichten. Aber der dritte, also irgendwann kommt man ja wirklich an, ja, weil man lernt ja ganz, ganz viel mit all diesem, also diese Kultur des Scheiterns auch als etwas nicht so Dramatisches zu sehen, ne? Zu sagen, gut, ich drehe so lange die Schrauben, bis es für mich passt.
Es gibt schon Risikofaktoren, natürlich am Jobmarkt, muss ich sagen. Also Altersdiskriminierung gibt es schon teilweise, ja. Aber die Frage ist auch oft, an was hängt man? Ist es die Bezahlung, die so toll ist? Und kann man mit wenig auch? Aber
genau, ist es. Aber es geht ja immer darum, irgendwo, ne, also es geht darum eigentlich, ne, jede Entscheidung hat ja auch so einen Rattenschwanz. Und es geht ja immer darum, einen Rattenschwanz wird es immer geben. Ne? Also die nicht vielleicht nach dem Perfekten zu suchen, sondern zu sagen, okay, was hat noch so quasi den kürzesten Rattenschwanz? Ja.
Würden Sie sagen, dass man ein Ritual braucht, um das Mobbing abzuschließen? Oder fadet das irgendwie, also wird das generell, wenn man daran arbeitet, einfach eh immer weniger und verschwindet?
Ich glaube, das ist so ein bisschen individuell unterschiedlich. Grundsätzlich halte ich schon von Ritualen schon was. Gerade auch so beim Thema Loslassen kann das nochmal hilfreich sein. Nochmal sowas wie, ich schreibe einen Brief an den Täter oder an den Arbeitgeber, den ich nie abschicke, oder ich verbrenne nochmal irgendwo was sozusagen damit zusammenhängt. Aber ich bin so der Meinung, man muss das immer individuell anschauen. Also ist jemand dafür gemacht oder nicht? Ja, also wenn jemand sagt, für mich ist das überhaupt nichts, dann ist das ja auch völlig legitim. Ich biete das manchmal, wenn ich das Gefühl habe, das passt sogar an in den Therapiestunden. Ich sage, sollen wir gemeinsam mal, in meinem Fall, ne, soll man mal zur Donau gehen, soll man da mal was reinstreuen. Ja, also gerade bei Jugendlichen bin da immer sehr, sehr offen. Also ich gehe auch gerne mit Menschen wohin, ja, und bin da so dabei. Ja, wir machen das dann im Rahmen einer Therapiestunde. Oder Person schreibt einen Brief und nimmt ihn dann nochmal mit, liest ihn mir dann auch nochmal vor, wir besprechen es nochmal. Und dann, meine Praxis ist gar nicht weit weg von der Donau. Die Donau ist sozusagen, dann bietet sich oft an, nur zu sagen, und jetzt gehe ich dann raus und dann kommt der Brief da irgendwo weg. Oder ich lasse nochmal eine Patientin hat mal vor Jahren, die hat mal dann Luftballons steigen lassen, also sowas in den Himmel geschickt und kann schon gut sein, aber muss wirklich passen. Ja, ist oft was eher, ich möchte jetzt nicht in Schubladen stecken, aber es machen Frauen lieber als Männer, glaube ich. Ja. Ja.
Gibt's was gesellschaftlich aus Ihrer Sicht nicht ganz verstanden wird rund um Mobbing? Oder was zum Beispiel das mit dem Aushalten ist was ich immer wieder beobachte, dass das oft den Betroffenen gefeedback wird, dass man ja länger aushalten soll. Gibt es irgendwas, was wir eigentlich mehr Aufmerksamkeit schenken sollten?
Ja, also ich würde schon sehen, dass das, was wir vorher auch kurz angeschnitten haben, dass dieses systemische Denken von es ist ein Fehler oder ein ungesundes System, mit dem wir zu tun haben, das ist tatsächlich oft so ein Punkt, wo überhaupt nicht hingeschaut wird, ja, wo man sagen muss, okay, was fehlt, also wo stimmt's in der Teamkultur nicht? Ja, und gibt's überhaupt eine Teamkultur und gibt's ein Teamgefühl? Sieht sich ein Team, eine Klasse als Einheit? Wir gegen den Rest der Welt oder wie auch immer, ja? Also wird dahingehend etwas gemacht? Ich glaube, das ist gesellschaftlich so ein bisschen auch eine Entwicklung, dieses Einzelgängertum und diese Individualisierung, dass wir weniger, ich bin da super alt eingesessen, dass wir überhaupt weniger uns in unseren großen Familiensystemen befinden, wo wir vielleicht auch schon früh miteinander auskommen lernen dürfen, ja, und Fehler von anderen auch sozusagen mit denen einen gesunden Umgang lernen dürfen. Und gleichzeitig aber auch, was ja auch kommt, ist ja schon auch das, was Sie gesagt haben, nur dieses, wie lange halte ich aus, ja? Wie gut, also wann wird was wirklich belastend? Und da sehe ich schon auch oft, dass das Frauen eher betrifft auch, ne? Die halten gut und gerne sehr, sehr lange aus, Männer sicher auch, aber tendenziell erlebe ich das auch bei den Frauen, die sozusagen da eher so die Aushalterinnen sind. Ich würde sagen, auch das ist ein Drahtseilakt. Wann gehe ich, wann bleibe ich? Ja, also betrifft es nicht nur Mobbing, betrifft ja mehrere Themen, auch Beziehungsthemen. Und da zu sagen, okay, ich habe zumindest das Gefühl, einmal alles probiert zu haben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles probiert, dann muss ich gehen. Ja, also nicht unnötig, ist eine Riesendiskussion, gerade auf Social Media ja auch, im Zuge dieser Haftbefehl-Dokumentation, die ja gerade rauf und runter geschaut wird, ne? Diese Ehefrau, die dann ewig lang bleibt, und das ist beim Mobbing genauso, ne? Also wie lang halte ich aus? Und ich würde dafür plädieren, sozusagen jetzt nicht sofort zu gehen, aber auch nicht unnötig lange zu bleiben. Und das sieht die Gesellschaft oft nicht, ne? Die Gesellschaft sieht dieses System als erkranktes System oft nicht. Unternehmen haben oft in deren Unternehmenskultur das nicht verankert, dass man wirklich sozusagen Werte eines Unternehmens vermittelt, menschliche Werte, dass man eine Teamkultur erschafft, dass man ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, ne? Dass man wirklich auch in diese Themen auch tatsächlich als Unternehmen wirklich gut investieren muss. Weil ich auch sozusagen einen ganz anderen Output habe, was Umsätze betrifft, wenn ich da hinein investiere. Wenn ein Team total gut zusammenhält, da habe ich sehr viel davon als Arbeitgeber. Ja.
Kann unterstreichen. Wird noch zu wenig wahrgenommen oft.
Absolut. Ja. Und sind oft die Frauen, die versuchen, das in den Unternehmen umzusetzen. Ja.
Ja. Ja. Ja, genau. Also dieses Zusammenhalten und so weiter. Zum Schluss würde ich Sie noch fragen, ob Sie einen Tipp haben, wenn jemand von Mobbing betroffen ist oder was mitgeben wollen.
Also mein Tipp wäre tatsächlich, immer ein Stück weit sich die Frage stellen, was stimmt an dem System nicht und warum sozusagen ist das System in eine Schieflage geraten, und immer zu sagen, ich bin nur ein Symptomträger, aber mehr nicht. Ja, also ich bin nicht mehr und nicht weniger. Ich kann an mir arbeiten, aber eigentlich gehört was am System verändert. Und allein diese Sichtweise, glaube ich, kann schon sehr, sehr befreiend sein. Ja, also so mal als Tipp. Und natürlich Unterstützung holen von außen, nicht schweigen, mit jemandem drüber sprechen, egal wer das ist. Das muss nicht sofort Therapie sein, aber sich mal zu öffnen und zu sagen, hey, das ist so bei mir und ich nehme das so wahr. Ja, und zu sagen, okay, was kann ich tun? Und auch das Gefühl zu haben, ich kann eh immer was tun. Ja, man kann immer was tun, auch wenn es was ganz Kleines ist.
Wunderbar. Vielen Dank für den ganzen Insights und diesen fachlichen Input. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, danke auch. Ein schönes Wochenende wünsche ich noch.
Dankeschön. Ich habe mir heute das Vorbauen auf schlechte Zeiten mitgenommen, dass man zum Beispiel als Eltern gut in Kontakt ist und dann, wenn Mobbing passiert, auch wirklich gut ins Gespräch kommen zu können. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel für euch mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.